Okay, dann würde ich jetzt anfangen. Danke für eure Geduld. Wir fangen 5 Minuten verspätet an. Willkommen auf Kampnagel zum ersten Protestgespräch. Die Veranstaltung heute findet hier in der Halle sowie auf Zoom als Livestream statt. Hallo in den Zoom an alle, die zuschauen. Die Veranstaltung ist auf Deutsch und es gibt eine Dolmetschung in DGS von Ronja Molzer und Ronja Hollenbach. Vielen Dank, dass ihr beide heute da seid. Die Übersetzung ist auch im Zoom verfügbar. Und ihr könnt über Dolmetschen unten in der Leiste diese Dolmetschung auswählen. Nina Ciesegger betreut den Zoom und unterstützt euch auch, falls ihr irgendwelche technischen Fragen habt. Wir nehmen das Gespräch auch auf und stellen es später als Video mit Untertiteln auf YouTube online. Für alle, die hier im Raum sind und für die es keine Barriere darstellt, freuen wir uns, wenn ihr eine Maske tragt. Am Eingang gibt es auch noch welche. Und hier vorne gibt es auch noch Sitzsäcke. Ihr könnt euch gerne während der Veranstaltung bewegen, eine bequemere Position suchen oder auch den Platz wechseln. Und wenn ihr eine Pause braucht, geht einfach raus und kommt wieder rein, sofern ihr möchtet. Es gibt am Ende der Veranstaltung noch die Möglichkeit, hier und auch im Zoom Fragen zu stellen. Und die Moderation, Schwarz-Rund, erklärt dann noch einmal, wie das genau funktioniert. Mein Name ist Alina Buchberger. Ich arbeite hier als Dramaturgin bei Kampnagel. Und ich habe zusammen mit der Redakteurin Carina Bog die Wandzeitung konzipiert, die hier draußen auf dem Platz vor Kampnagel auf der Piazza hängt. In dieser Wandzeitung geht es um verschiedene Protestbewegungen in Hamburg in den 1980er Jahren. In der Veranstaltungsreihe hier auf Kampnagel, die wir heute beginnen und Protestgespräche nennen, wollen wir noch etwas tiefer in die Themen dieser Zeit hineingehen, weil sie eben bis heute dringend und aktuell sind. Wir laden Menschen ein, die in den damaligen Bewegungen aktiv waren, zum Gespräch, um von ihnen etwas zu lernen, vielleicht auch über Dinge zu streiten und verschiedene Generationen aktivistischer Kämpfe stärker miteinander zu verbinden. Und als ersten Gast haben wir heute den langjährigen Aktivisten der Krüppelbewegung, Herausgeber und Autor hier aus Hamburg, Udo Sirk, eingeladen, der jetzt so komisch hinter mir sitzt. Genau, er hat 2 Artikel dieser Wandzeitung verfasst, einen zu den Protesten behinderter Menschen hier in Hamburg in den 80ern und einen zur Gesundheitsbewegung und vor allen Dingen zu dem Hamburger Gesundheitstag 1981, zu dem wir hoffentlich heute auch was hören werden. Diese Artikel könnt ihr auch im Internet lesen und Nina, vielleicht kannst du den Link sogar jetzt im Chat posten, wenn das klappt. Genau. Noah Winter musste die Moderation leider absagen. Es war so angekündigt, falls Menschen verwirrt sind, dass Noah nicht hier ist. Aber ich freue mich unheimlich, dass Schwarz-Rund die Einladung angenommen hat, heute zu vertreten. Und Schwarz-Rund ist auch schon hier mit uns auf der Bühne. Vielen Dank, dass du da bist. Schwarz-Rund hat im letzten Semester mit Studierenden aller Fachrichtungen an der Uni Halle im Rahmen eines Seminars das Archiv der Krüppelzeitungen durchforstet, besprochen und auch in den Zeitkontext gesetzt. Und das heutige Gespräch wird auch zum Nachhören und Lesen auf diesem ganz tollen Podcast, den ich auch sehr liebe, von Schwarz-Rund gepostet werden. Hampe reicht. Danke, dass ihr beide heute hier seid. Entschuldigt die längere Einleitung und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
Ja, erstmal hallo Udo. Ich finde es immer komisch,
Ach.
die Hauptperson so lange nicht sprechen zu lassen. Ja, danke, dass ich hier heute mit dir dieses. Oh, ich habe ein kleines Feedback-Geräusch. Oder nur ich das? Ich spreche nochmal. Ist es jetzt besser? Ja, okay, super. Genau, vielen Dank, dass ich heute hier mit dir auf dem Panel sitzen darf und dich nachher auch noch aushorchen darf. Jetzt wurde schon einiges zu Udo gesagt. Ich mag auch noch kurz was sagen und zwar einfach dazu, was für mich diese Texte bedeuten. Ich habe bei weitem noch nicht alles von Udo gelesen, aber es hat mich sehr mitgenommen. Ich arbeite viel zu den 1980er Jahren und irgendwie war das für mich wichtig zu gucken, was wurde damals eigentlich in Deutschland geschrieben, was ich als widerständig einordnen würde. Und vor allem die Krüppelzeitung und deine Texte da drin bedeuten für mich einfach tatsächlich in der deutschen Sprache, die halt meine Hauptsprache ist, widerständige Texte lesen zu dürfen. Und genau, diese Gedanken, die du darin hast, auch die Analyse und die Betrachtung, das historische Einordnen und auch Herauskramen von historischen Kontexten, hat mich einfach beeindruckt und mitgenommen. Und ich finde eigentlich den wichtigsten Eindruck, den meine Studis hatten, die ja noch mal jünger sind wie ich, die sind noch mal 10 Jahre jünger. Und die haben diese Zeitung gelesen und wir haben dann dazu einzelne Sitzungen gemacht zu den einzelnen Jahren. Und ich würde sagen, 50% der Emotion war, wie kann das denn damals schon geschrieben worden sein, wenn heute die Probleme noch immer existieren? Und ich glaube, dass sie diese Wut aber empfinden können, geht halt, weil ihr das verschriftlicht habt und weil ihr ein Archiv dadurch geschaffen habt. Und ja, genau. Ansonsten freue ich mich total darauf, jetzt noch mehr von dir zu hören und davon zu hören, wie du heute darauf blickst, zu dem, weswegen wir heute hier sind und was du für Ergänzungen hast, Anmerkungen aus dem Jahr 2023 zu all den Kämpfen. Ist ja auch ein bisschen wie so eine kleine Zeitreise tatsächlich. Und ja, damit würde ich jetzt einfach an dich übergeben. Herzlich willkommen, Udo.
Jo, vielen Dank. 45 Jahre bin ich jetzt ungefähr dabei, Biene in Politik zu machen. Und das jetzt in 20 Minuten mal kurz darzustellen, ist nicht ganz einfach. Ich werde versuchen, einige Aspekte mal klar zu machen, worum es uns eigentlich ging, als wir angefangen haben. Und der erste wichtige Punkt ist, ich werde oft gefragt, warum wart ihr damals so empört? Wo kam eigentlich eure Wut her? Und da gibt es viele Aspekte, die ich jetzt nur kurz anreißen kann. Der erste Aspekt ist der, wäre ich 15 Jahre ungefähr vorher geboren, dann würde ich hier nicht sitzen, sondern ich wäre ein Opfer der Nazi-Ärzte in der Kinderorganisation geworden. Mit, ja, besser, mit großer Wahrscheinlichkeit bin ich eben dann nicht hier. Dieses Bewusstsein wurde verstärkt durch Sätze, die wir auf dem Bürgersteig hörten, wenn Passanten gesagt haben, und der Hitler hätte es denen nicht gegeben. Gleichzeitig gab es eine Aufsatzsammlung von Schülern, die Ende der 70er Jahre über das sogenannte Dritte Reich geschrieben haben. Und da hieß es, aber Hitler hatte auch gute Seiten, er hat die Behinderten beseitigt. Es sind 3 Highlights, die erklären, woher unsere Wut kam. Wir waren im Grunde genommen die Fortsetzung von dem, was als unwertes Leben angesehen worden ist. In dieser Situation, denke ich rückblickend, gab es nur 2 Möglichkeiten. Entweder man versteckt sich oder man empört sich. Das Letztere haben einige behinderte Frauen und Männer gewählt. Eine Rarität von Anfang der 80er Jahre, denn wenn eine behinderte Person protestiert hat, dann gab es mindestens 9, die sich dafür entschuldigt haben. behinderte Menschen wurden erzogen zur Dankbarkeit. Sie waren dankbar für alles, was man ihnen aufgestellt hat, auch dann, wenn es gegen ihre eigenen persönlichen Interessen und Lebensperspektiven ging. Mit diesen Ansätzen, die auch wir alle, die dann zur Protestbewegung wurden, die wir alle auch im Elternhaus erlebt haben, mit diesen Ansätzen wollten wir brechen. Das war insofern nicht ganz einfach, weil behinderte Menschen hatten als Perspektive das Leben in einem sogenannten goldenen Käfig. Perspektive Sonderkindergarten, Sonderschule, Werkstatt für behinderte Menschen, Heim oder Anstaltsunterbringung und, wenn man Glück hatte, in Anführungszeichen, zu Hause wohnen, bis die Eltern sterben. Das war die Realität. Und ein Moment, warum behinderte Menschen aktiv geworden sind, ist die Erfahrung gewesen, dass, wenn man von zu Hause ausziehen wollte, es quasi nicht ging, weil es so gut wie keine behindertenfreundliche Wohnung gab. Wir, die Behindertenbewegung repräsentieren, im Rückblick jedenfalls, haben fast alle Aussonderungserfahrungen gemacht. Und wir haben gesagt, wenn diese Aussonderungserfahrungen von einigen geteilt werden, dann können wir auch auf dieser Basis zusammen dagegen vorgehen. Es ist heute im Rückblick schwer zu vermitteln, wie die Situation meinetwegen am Anfang der 80er Jahre war. Und deshalb ist auch schwer zu vermitteln, wo unsere Empörung eigentlich herkam. Also ein Beispiel, das das vielleicht verdeutlicht. Wenn ich in Hamburg mich mit jemandem treffen wollte, in Hamburg, dann musste ich den Hamburger Fahrdienst für Behinderte beauftragen, weil der öffentliche Nahverkehr war komplett behindertensicher. Da ging gar nichts. Das hieß aber, ich musste den Fahrdienst ungefähr 4-5 Wochen vorher beauftragen. Also zum Beispiel heute müsste ich mich entscheiden, am 30. Mai möchte ich mit der und dem mich treffen. Wenn ich aber am 30. Mai keine Lust mehr hatte, dann wurde Fahrdienst trotzdem vor. Also man war Objekt der Zustände und nicht Subjekt und Handelnder. Diese Erfahrung kann man auf alle Situationen übertragen, die wir dann als behinderte Mensch gegangen, gegangen sind, mussten eigentlich jeden Schritt erkämpfen. Das ist heute schwer nachvollziehbar, weil zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr in Hamburg mit Schwächen, aber immerhin, er ist nutzbar für Leute mit Beeinträchtigung. Wir haben das Glück gehabt, dass wir behinderte Frauen und behinderte Männer in kleiner Anzahl gefunden haben, die einer Meinung waren und gesagt haben, wir müssen etwas unternehmen gegen diese Situation. Und wir haben gemerkt, zuerst haben wir argumentiert, wir haben Flugblätter verteilt, wir haben mit Leuten geredet auf dem Hamburger Rathausmarkt, wir haben mit Sozialsenatoren geredet, zwischen Tür und Angel. Und wir haben gesehen, es tut sich nichts. Das war dann der Schritt, wo wir gesagt haben, Argumente sind richtig und wichtig, aber wir müssen in Aktion kommen. Wir müssen die Argumente nachdrücklich unterstreichen. Diese Idee mündete dann eben tatsächlich in bestimmte Aktionen. Wir haben Hamburger Rathaus für einige Stunden das Foyer besetzt, was immerhin dann die Medien dazu gebracht hat, über den öffentlichen Nahverkehr zu berichten. Auch im Rückblick glaube ich, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre die Situation heute eine andere, als sie real heute sich darstellt. Wir haben zum Beispiel dann auch angefangen, uns mit der Geschichte behinderter Menschen intensiver zu befassen und uns gefragt, wie und ob es eine Kontinuität gibt. Und wir haben dann festgestellt, dass in der etablierten Behindertenfürsorge die Täter aus der NS-Zeit die Behindertenpolitik in der BRD bestimmt haben, mitgeprägt haben. Und das war für uns der Moment, spätestens dann zu sagen, wir brauchen eine autonome Behindertenbewegung, die mit dieser Geschichte bricht und diese Geschichte kritisiert. Das war ein wichtiger Aspekt, warum zum Beispiel hier in Hamburg die erste Hamburger Krüppelgruppe sich gegründet hat. Wir waren empört und wütend über die Behindertenfachleute, die sich selber als Wohltäter gepriesen haben und von ihrer Geschichte, von ihrer Vergangenheit nichts wissen wollten. Diese Fragestellung, gibt es eine Kontinuität, die hat uns eigentlich bis heute begleitet und hat uns richtig viel Ärger eingebracht. Dort, wo wir Kontinuitäten aufgedeckt haben, zum Beispiel im Bereich der Klangstellsektion. Da hörte dann der Spaß auf. Da waren wir praktisch die letzten Schmutzer der Behindertenpolitik. Kurz, ganz kurz, weil die 20 Minuten gingen ganz schnell um. Wir haben gemerkt, wir können protestieren, wir können argumentieren, aber wir müssen da auch etwas gegen die Institutionen setzen, die bestehen. Deshalb hat sich in Hamburg als ein Teil der Selbstbestimmungsbewegung der Verein Autonom Leben gegründet. Autonom und nicht selbstbestimmt, weil die Hamburger waren immer ein Stück weit politisch linker als der Rest in der Republik Westdeutschlands. Und wir haben wie die Selbstbestimmten Lebenszentren auch dann eigene Beratungsstellen aufgebaut. Als nächster Schritt haben wir gesagt, es muss nicht immer Werkstatt sein als Perspektive. Es kann auch woanders gearbeitet werden. Und wir haben in Hamburg dann Arbeitsprojekte initiiert. Nadio Hartke und ich waren beteiligt an den Projekten Rüberhof Café und Café Lotte. Über 20 Jahre haben wir das gemacht und gezeigt, Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen kommen auch mit Fähigkeiten, aber es geht auf den freien Arbeitsmarkt zurecht. Wir haben dann, um das nochmal als Weg der Behindertenbewegung zu skizzieren, versucht, und die Ideale über die Partei L zu transportieren, und die Hoffnung lag lange Zeit bei der Partei der Grünen, das war ein Weg, den die Behindertenbewegung gegangen ist, neben den Selbstbestimmungszentren. Und der andere Weg war der, dass viele die akademische Laufbahn eingeschlagen haben und seit ungefähr 12, 15 Jahren so etwas initiiert haben wie Disability Studies an den Hochschulen und an den Universitäten. Das heißt, die Ideen der Köpfebewegung aus den Jahren 1980 werden im Jahr 2023 punktuell an den Hochschulen und Universitäten von uns gleich mal gelehrt. Das vielleicht in 20 Minuten ein kurzer Abriss, was die Protestbewegung von 1981 ausgemacht hat und wo sie heute ungefähr steht. Ja, so viel.
Ich danke dir sehr, dass du das so für uns zusammengefasst hast. Ich
Ich habe, wie gesagt, 490 Fragen vorbereitet ungefähr. Gut. Ich hoffe, du hast 17 Tage eingeplant. Nein, ich versuche natürlich nicht alle Fragen zu stellen, damit ihr auch später noch Fragen stellen könnt im Publikum. Ich habe mir jetzt aber auch gerade tatsächlich noch Sachen notiert und mag da einfach noch mal kurz so nachfragen, wenn es für dich passt. Mhm. Okay, cool, super. Genau, ich fand diese Aufteilung total spannend, die du gesagt hast, dass es diese Trennung gab zwischen dem Verstecken und dem Empören als Reaktion auf ja, die weiterhin bestehenden Umstände, sag ich mal. Und dieses sich entschuldigen für die anderen oder für die, die irgendwie Rechte einfordern. Wie habt ihr das navigiert in der Bewegung? Also habt ihr Fronten aufgebaut oder habt ihr versucht, Leute irgendwie zu politisieren? Also wie waren da so Erfolge, Misserfolge im Umgang mit dieser unterschiedlichen Weltwahrnehmung?
Ja, es gab Umfragen Ende der 70er Jahre ungefähr in der Bevölkerung, was sei charakteristisch für behinderte Menschen. Und 60% der Befragten haben gesagt, ihre Dankbarkeit. Und das Schlimme ist, dass das gestimmt hat. Behinderte Menschen sind und auch heute nach meiner Einschätzung viel zu dankbar. Sie kriegen einen Krümel hingeworfen und sie sind dankbar für die nächsten 10 Jahre, bis der nächste Krümel kommt.
Vielleicht.
Und wie wir damit umgegangen sind, wir haben einfach gemacht. Ja? Wir haben im Rückblick, würde ich sagen, vielleicht positiv sieht, wo wir wie ein Vorbild geschaffen, dass andere Menschen mit Beeinträchtigung gesehen haben, ja guck, wenn die auf die Straße gehen und demonstrieren oder wenn sie den Busverkehr blockieren. Und es scheint ja irgendwas zu bewirken.
Ja.
Dann ist es vielleicht auch an der Zeit, dass ich mich bewege. Man darf sich aber nichts vormachen. Wir reden heute immer von der Behindertenbewegung oder der Krüppelbewegung und die Leute denken, boah, da war aber was los. Das waren 50 Aktivisten in Westdeutschland. Ja?
Ja.
Und dafür haben wir eine Menge erreicht, weil es gibt nach wie vor, auch heute nach meiner Einschätzung, ein Nachwuchsproblem. Die Leute, die Behinderten, ich sag Behinderten, obwohl ich es war doof finde, die Leute mit Beeinträchtigung, die sind heute auch an 3, 4 Händen abzuzählen, die sich bewegen,
ja.
Also öffentlich bewegen. Das ist, glaube ich, die Realität.
Ja.
Und diese Variante, dass viele zufrieden sind mit dem, was ihnen geboten wird, die ist meines Erachtens immer noch sehr Prozent.
Ja, das frage ich mich auch, ob sich da die Prozente überhaupt verändert haben. Ich glaube, wir sind noch immer gut bei 9/10, die sich alle mindestens in der Dankbarkeit verlieren.
Also, vielleicht ein Beispiel, sorry.
Klar.
Vor 2 Jahren haben wir eine Petition gestartet und gesagt, wir müssten endlich daran arbeiten, dass die Werkstätten für behinderte Menschen perspektivisch geschlossen werden. Und eine Reaktion war die, dass die Behindertenbeiräte, so heißen die tatsächlich, vehement gegen diese Petition gewettet haben,
ja,
und sich für ihre Aussonderungsinstitution stark gemacht haben. Also als ein Beispiel, was es vielleicht verdeutlicht, was ich meine.
Ja, ich glaube, ich würde auch gern kurz bleiben bei den Werkstätten, weil ich das ein Thema finde, was, ich sage das einfach mal kurz ganz ehrlich, was mich irgendwie schockiert, aus einer schwarzen Perspektive, aus einer dominikanischen Perspektive. Wir haben ja lange gegen die Versklavung gekämpft, lange gegen die Ausbeutung in der Produktion, sage ich einfach mal, in einer sehr bestimmten Form dagegen gekämpft. Und das Besondere an meiner Heimat ist, dass wir quasi auch uns nicht durchgesetzt haben. Also die Dominikanische Republik hat sich nie selber befreit in voller Gänze von den Unterdrückungsmechanismen, was Haiti geschafft hat. Und mich fasziniert und schockiert irgendwie die Frage, was braucht es damit, also als Gruppe, damit verstanden wird, was die Konsequenz ist. Und da hast du irgendwie 2 Punkte aufgebracht, da würde ich gerne darauf eingehen, dass du gesagt hast, das, was relevant ist, das, was wichtig ist, ist irgendwie das Leben von Interessen und das Erleben von Lebensperspektiven. Und wie geht das mit einer Werkstatt zusammen oder wie sehr geht das eben nicht zusammen mit einer Werkstatt? Da würde ich dich gerne nochmal fragen, was verhindert die Werkstatt alles an Lebensperspektiven für behinderte Menschen?
Ja, also ganz allgemein gesagt, ist es mir unverständlich, wie Menschen, die fremdbestimmt wesen, wo es eine Situation Selbstbestimmung gibt. Das mal voraus. Ich kann die Leute, die in der WFW stecken, abgesehen davon, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, was mit ihnen passiert. Weil sie in der Regel da landen, mit der Botschaft, es gibt keine andere Perspektive.
Ja.
Und das glauben die Leute und sind froh, wenigstens dort vor Ort zu sein. Zu sein und zu arbeiten. Die arbeiten ja auch richtig. Viele, die ich in den 80er Jahren, heute nicht mehr. In den 80er Jahren habe ich manchmal Veranstaltungen gemacht in der WFW. In der Hoffnung, man bewegt da was. Das war natürlich total blauäugig und utopisch, weil, und das ist der Punkt eigentlich, weil die ganz anderen Alltag leben, als ich damals schon gelebt habe. Ich sage da, Leute, ihr seid ja ausgesondert, ihr werdet entrechtet. Und was ist denn euer Wunsch? Und dann kam als Antwort, wir müssen endlich einen neuen Coca-Cola-Automaten in der Mensa.
Ja.
Und das ist so die Diskrepanz zwischen der Körperbewegung und Behindertenbewegung und der großen Menge an Menschen mit Beeinträchtigung, die wir auch nicht geschafft haben, wirklich zu überbrücken.
Ja. Ja, danke dir auf jeden Fall nochmal für die Einordnung. Das ist einfach auch das Erleben vom Alltag, sich so stark unterscheidet, dass manchmal schwer sein kann, überhaupt ja, in so einen Dialog reinzukommen. Ne? Also selbst da fehlen dann irgendwie die richtigen Worte für den Austausch, weil, also, ja, ich wüsste auch nicht, wie wir vom Cola-Automaten hinkommen dazu, den ersten Arbeitsmarkt endlich aggressiv umzuformen und das Wirtschaftssystem zu ändern. Das ist gerade mit der Coca-Cola obendrauf noch wirklich ganz schön weit weggedacht. Genau, ich habe eine Frage an dich. Jetzt hast du ja gesagt, irgendwie 45 Jahre Bewegung. Ich bin mal sehr fokussiert auf das Thema Zeit, weil ich das total spannend finde. Wie gehst du damit um, dass viele Themen, du hast ja gesagt, manche Themen haben sich tatsächlich verbessert, ne? Wie der Nahverkehr, irgendwie persönliches Budget, auch wenn das bis heute noch immer nicht ganz einfach zu beantragen ist. Wie würdest du sagen, kann man mit so einer langen Zeit von Widerständigkeit gut umgehen? Was sind deine Tricks? Wie hast du es geschafft, so lange dabei zu bleiben?
Ja, das habe ich mir auch überlegt, als ich hierher fuhr. Dachte, ja, stimmt. Es gibt verschiedene Aspekte. Erstens, wenn man zurückblickt, dann war das, was wir Leibwahl initiiert haben, nicht ergebnislos.
Ja.
Das ist ein entscheidender Punkt. Wir haben noch ganz viele Vorstellungen, wie es sein müsste. Die Dinge sind nicht erfüllt, die wir uns alle vorstellen oder vorgestellt haben. Aber im Rückblick kann man schon sagen, es hat sich was bewegt. So, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist der, wir kriegen natürlich auch für unsere Tätigkeiten Anerkennung. Auch das darf man nicht leugnen. Es ist eine Variante von dem, wie man in dieser Gesellschaft Anerkennung bekommt, durch diese Form von Bewegungsarbeit oder individueller Tätigkeit, die man in den letzten 40, 55 Jahren gemacht hat. So, das ist der zweite wichtige Punkt. Der dritte wichtige Punkt ist, dass wir darauf geachtet haben, dass es auch immer Spaß macht. Ja, es wird auch Spaß machen und Spaß machen verstehe ich auch, dass wir als Gruppe auch immer Abende verbracht haben mit viel Bier und Wein. Ja. Und anders geht es nicht. Man muss, die Gruppe ist ja keine Gruppe, wo sich 40 Leute treffen und alle haben wunderbar verstanden. Mhm. Und es musste immer wieder auch geguckt werden, wo Differenzen, wie kriegen sie geregelt, damit wir zusammen, wenn wir in der Öffentlichkeit auftreten, überzeugend sind. Und dafür war es, glaube ich, wichtig, dass man einfach auch mal Quatsch gemacht hat.
Gemeinsamer Quatsch.
Quatsch. Ja. In dem Sinne, dass man nicht nur über Behinderung und Politik redet.
Ja. also auch andere Verbindungen finden kann.
Ja.
Das erinnert mich sehr an einen Aktivisten vom Olauer, also einen geflüchteten Aktivisten. Und der hat mir damals gesagt, dass er die deutschen Worte Solidarität und so total kacke findet. Und er sagte, die bessere Basis für Zusammenarbeit wäre Freundschaft. Und das hat er irgendwie gesagt und das ganze Demo-Publikum hat sich verwirrt gegenseitig angeguckt. Was redet da dieser Mensch über Freundschaft? Und dann meinte er im nächsten Satz, Freundschaft und dann gemeinsam auch andere Interessen teilen, weil dann sind wir einander nicht satt, dann sind wir nicht genervt voneinander, weil wir nicht das Gesicht des Gegenübers nur verbinden mit all den Auswanderungserfahrungen. Und das erinnert mich da gerade total dran. Und auf jeden Fall was ich mitnehmen werde, weil das, glaube ich, der Grund ist, warum wir alle auch einfach so erledigt sind, dass wir uns nur noch treffen, um über die Auswanderungserfahrung zu sprechen und nicht mehr über Bier und Wein und Schnaps. dieses Wort Auswanderungserfahrung, hast du gesagt, dass das quasi die Basis der Zusammenarbeit war, um quasi die Differenzen trotzdem wahrzunehmen, aber sie nicht als Trennungsgrund wahrzunehmen. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, bei der Krüppelzeitung spezifisch, aber auch ansonsten, wie waren denn so eure Hintergründe? Also aus welchen Familien kamt ihr? Was hat euch da vereint? Was hat euch da nicht vereint? Ich habe selber zu der Zeit noch nicht gelebt, deswegen habe ich keine Ahnung, inwiefern das damals eine Rolle gespielt hat. Aber genau, also wie habt ihr euch überhaupt gefunden, ist, glaube ich, meine Frage.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, weil ich beziehe mich jetzt mal auf die Gruppe. Das ist einfacher. Und da ist es einfach so, dass diejenigen, die in der Gruppe waren, die waren schon vor der Behindertenpolitik politisiert. Ein Teil kam aus der Frauenbewegung, andere kamen aus der Bewegung der Gesellschaft gegen die Unterdrückung von Völkern. Ich kam aus der Anti-AKW-Bewegung und bin eigentlich so richtig politisch aktiv geworden bei Demonstrationen um das AKW-Brockdorf. Also das ist die Zeitraum von 1975 etwa, ja. Über den Daumen. Und die Behindertenpolitik kam dann, wo man ein politisches Bewusstsein eigentlich schon hatte.
Okay, das ist spannend.
Und das erzählt dann auch eine schnell gefundene Basis in diesen Gruppen, obwohl viele aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen sich da fanden.
Darf ich dann
von der Familie rede ich jetzt nicht.
Okay. Darf ich da was fragen zur Anti-AKW-Bewegung, weil du gerade gesagt hast, du warst da aktiv drin. Wie sehr war die Anti-AKW-Bewegung zugänglich und wie sehr war sie nicht zugänglich? Also genau, wie hat sich das damals für dich angefühlt, da drin zu sein? Weil, genau, das würde mich total interessieren. Kam da auch Frust her oder war das alles super?
Ja, also das ist jetzt fast 50 Jahre her. Muss ich nachdenken. Also die Demonstrationen, die ich da miterlebt habe, waren sehr aufbauend, weil ich gemerkt habe, da kommen ganz, ganz, ganz viele Menschen zusammen und haben ein Ziel, nämlich dieses AKW zu verhindern. Das war sehr bewusst und in den ersten 2 Jahren war es auch so, dass ich da dachte, das ist eine Arbeit, die ich auch fortsetzen will. Mhm. dann kam die Bildungspolitik dazwischen. Und ich weiß gar nicht mehr genau wann, Mitte der 80er Jahre, kam dann aus unseren Reihen, ich glaube, einer der ersten war Franz Christoph, ein Ideengeber der Kuppelbewegung, der zum ersten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, die AKW-Bewegung kritisiert hat, weil sie eine Gesundheitsideologie verfolgt. Ja? Und wir als behinderte Menschen, die wir in der AKW-Bewegung waren, praktisch als Muster da waren. Weil die AKW-Bewegung hat damit argumentiert, wenn überall AKW steht und die Strahlung zunimmt oder gar ein AKW-Unfall passiert, dann wird es unglaublich viele Menschen mit Beeinträchtigung geben. Das heißt, wir, die da praktisch bei dem Rednerpult standen, waren plötzlich diejenigen, die als Abschreckungsmuster standen. Da gab es einen Bruch zwischen AKW-Bewegung und Kuppelbewegung. Das heißt nicht, dass wir AKWs plötzlich gut fanden, aber die
Mehr Menschen für die Bewegung.
Die Argumentation, die haben wir dann kritisch wahrgenommen.
Ja, total. Dankeschön. Das rattert gerade sehr in meinem Kopf, weil ich gerade forsche und recherchiere zu der Frauenbewegung, die sich zum Brustkrebs genauso auch behindertenfeindlichen Metaphern bedient hat. Deswegen danke dir auf jeden Fall für das Einordnen. Da rattert es gerade sehr. Ich versuche mal kurz meinen Kopf umzurattern.
Das ist gut, Mensch.
Ja, auf eine sehr gute Art auf jeden Fall. Ich kündige jetzt schon mal kurz zeitlich an, dass ihr euch ab jetzt aktiv Gedanken machen dürft zu Fragen, die ihr gleich habt. Ich stelle noch eine Frage und währenddessen müsst ihr beides machen, zuhören und grübeln. Beides bitte. Genau, ich habe noch eine Frage an dich, die natürlich vollkommen nur aus gutem Sinne herausstelle und nicht ganz genau für mich. Und zwar, du hast dich ja auch an Unis bewegt und an Unis gearbeitet und schreibst Texte, die sich an Unis wiederum bewegen. Genau, hier kommt mein guter Buchplug mal kurz, dass ich kurz das Buch bewerbe. Und zwar gibt es 3 Bücher, die ihr vorne erwerben könnt. Vorne sagt hinten, also dort an dem Bücherstand. Die kosten jeweils 15 Euro und das eine Buch heißt zum Beispiel Widerspenstig, eigensinnig, unbequem, die unbekannte Geschichte behinderter Menschen von Udo. Große Lese- und Kaufempfehlung, damit ihr all das, was wir jetzt angerissen haben, auch nochmal genauer mitnehmen könnt. Und meine Frage folgt jetzt sofort und zwar, und ich finde es eine total schwere Frage, auf die ich selber überhaupt keine Antwort finde, du hast ja schon erwähnt, dass die Krüppelzeitung auch bis heute irgendwie an Unis vorkommt und die Errungenschaften der Krüppelbewegung. Es gibt ja diesen Satz auch, nichts über uns ohne uns. Und ich frage mich, wie wir das im Wissenschaftskontext beachten und umsetzen können. Also wer forscht und wer spricht, aber vielleicht auch auf welcher Stelle, mit welchem Geld.
Ja, das ist in Deutschland nach wie vor ein mittleres Desaster, weil es gibt an Universitäten und Hochschulen vielleicht 2 Dutzend Personen mit Beeinträchtigung, die lehren. Es gibt, glaube ich, jetzt in ganz Deutschland 4 oder 5 Professorenstellen für Disability Studies.
Ja.
Wenn man sich umhört oder umsieht in den USA oder in Großbritannien, dann sind wir hier in Deutschland ein Lichtjahr hinterher. Da ist es eher selbstverständlich, dass Personen mit Beeinträchtigung in diesem Sinne nichts über uns, ohne uns an der Ausbildung beteiligt sind. Und zwar nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch in allen,
ja,
nicht in allen, aber in vielen anderen akademischen Angeboten. Und ja, gut, in Deutschland gibt es das seit ungefähr 15 Jahren. Wir machen Fortschritt.
Wir sind bald 1805 angekommen, wenn wir uns anstrengen. Ich danke dir sehr für die ehrliche Antwort. Ich bin ja selber gerade quasi in dieser komischen Situation, wo ich mich entscheiden muss, entweder an der Uni zu bleiben, um in die Lehre zu kommen. Also in der Lehre bin ich ja natürlich schon, so wie das in Deutschland ist, aber in 20 Jahren, wenn ich ganz viel Glück habe, dürfte ich noch dafür ordentlich bezahlt werden, vielleicht. Und merke aber auch einfach, dass das ganze System so geschaffen ist, dass mein Körper das gar nicht leisten kann. Also das fängt schon an bei diesem Auslandszwang, dann wird einem halt geraten, dann fahr halt mal für 2 Wochen hin und dann einfach noch 3 Mal für 2 Wochen, wo ich schon vor Lachen umfallen könnte. Weil ich werde nirgendwo für 2 Wochen hinfahren, das ist mir viel zu viel Aufwand, meine ganzen Hilfsmittel mitzunehmen. Und die Finanzierungssituation auch so ist, dass das gar nicht für mich leistbar ist. Also in den USA wird auch über die Disability Tax gesprochen, die bei 26% liegt für denselben Lebensstandard. Und ich merke einfach, wie sehr die Uni sehr doll daran festhält, behinderte Körper einfach außen vor zu lassen. So. Mindestens durch Mechanismen, die eh schon furchtbar sind, die einfach nochmal extra furchtbar dann sind. Deswegen danke dir auf jeden Fall nochmal für diese Einordnung in den Zahlen. Ich finde, in dem Kontext sind Zahlen einfach total wichtig, um auch zu sehen, wenn es nur 5 Professuren gibt, worum kämpfen wir überhaupt? danke dir auf jeden Fall dafür. Ich würde jetzt mal kurz fragen, ob es im Raum oder im Chat Fragen gibt. Lose Gedanken. Da gibt es eine Frage, da hinten.
Vielen Dank. Sehr, sehr spannend, diese Einblicke. Ich habe gleich 2 Fragen. Die eine ist, welche andere Teile emanzipatorischer Bewegungen haben sich damals solidarisiert? Und war diese Form der Solidarität oder auch Freundschaft, wie es auf der Bühne diskutiert wurde, produktiv und was hat vielleicht gefehlt? Und die andere Frage ist wirklich eine Wissensfrage. Welche Rolle haben psychische Erkrankungen oder auch die Selbstbezeichnung einer psychischen Behinderung in der Bewegung gespielt? Und gab es damals auch schon diesen Schulterschluss, der ja heute wichtiger wird?
Ja, die Köpfegruppen hatten den Ansatz, die sogenannte Behindertenhierarchie zu brechen. Das heißt, in den Köpfegruppen gab es Menschen, die sich im Rollstuhl bewegten, Menschen, die schlecht sehen konnten. Manche konnten wenig hören. Und es gab, aber das muss man auch sagen, ganz, ganz selten, vor allem in der Bremer Gruppe, gab es Leute aus Heimen, die heute als lernbehindert gelten würden. Im Rückblick, wir haben es nie geschafft, als Kopf-für-Kopf- oder Behindertenbewegung Menschen mit Lernbehinderung wirklich einzubeziehen. Wir hatten ja eine Sprache und eine Vorgehen und waren viel zu schnell. Ja. Das ist wichtig. Psychiatrie war für uns nicht so weit weg. Weil wir haben beobachtet, also jedenfalls wir in Hamburg, beobachtet die Auflösung der Psychiatrie in Italien als Vorbild, wo wir gesagt haben, wenn die Psychiatrie platt machen, dann können wir hier in Deutschland jetzt mindestens auf den Behindertenheim dicht machen. Dann gab es lockere Verbindungen mit Antipsychiatrie-Bewegungen, hier in der BRD, die es Anfang der 80er Jahre gab. Aber in der Behindertenbewegung selbst war jetzt noch meine Erinnerung niemand herausragend, der gesagt hätte, ich bin psychisch behindert. Aber es war auch nie so, dass wir gesagt haben, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Was wichtig war, weil die gesamten Behindertenverbände haben gesagt, das sind die Leute in der Psychiatrie, da soll nicht mal die Psychiatrie vor Versorgung kümmern. Ja? Also vom Ansatz her waren wir schon einen Schritt weiter. So. Die zweite Frage nach der Solidarität mit einer Bewegung oder mit dieser Zusammenarbeit mit einer Bewegung. Die war nicht einfach und ist auch nicht einfach, weil meine Wege in der Schulbewegung, jedenfalls Anfang der 80er Jahre, war Behinderung gar nicht gut. Und die wollten doch mit uns nicht so richtig was zu tun haben. Aus verschiedenen Gründen, die will ich jetzt gar nicht hier alle ausbreiten. Es gab Zusammenarbeit mit der Deutschen AIDS-Hilfe. Nämlich ab dem Zeitpunkt, wo viele durch diese Krankheit körperliche Beeinträchtigung hatten und sich ihm stellen mussten. Und da kann ich mich erinnern, dass wir, also ich sag mal, ich habe tatsächlich gemacht, mit denen inhaltlich diskutiert habe. Und auch in Publikationen zum Thema zusammen rausgebracht haben. Also da gab es dann schon eine Zusammenarbeit, die sich dann wieder verlaufen hat. So. Ein zweiten Aspekt, der für mich wichtig ist, ich bin ja jetzt gerade selber drüber gestolpert, als ich alte Papiere in einem alten Ordner gesichtet habe. Es gab 1981 in Hamburg den Evangelischen Kirchentag. Und in diesem Rahmen gab es eine große Veranstaltung beim KZ Neuengamme. Die Veranstaltung drehte sich um die Frage gestern und heute. Und auf dieser Veranstaltung haben gesprochen ein Vertreter der jüdischen Gemeinde, ein Vertreter der Sinti und Roma Union hier in Hamburg, ein Vertreter für die Schulen, ein Vertreter für die politisch Verfolgten und ich. Und das waren fünf verschiedene Erfahrungszusammenhänge, die sich da gefunden haben. Und aus dieser Veranstaltung ist ein Moment entstanden, der dann dazu geführt hat, dass die Frage der sogenannten Wiedergutmachung für die NS-Opfer hier in Hamburg wieder auf den Tisch kam. Und an der Stelle haben dann die von mir gerade genannten Organisationen zusammengearbeitet. Und zwar tatsächlich erfolgreich. Das ist ein Beispiel, wo es tatsächlich wunderbar geklappt hat. Ist aber auch eine Rarität.
Ja. Ich danke dir für die Schilderung. Ich muss kurz eine technische Ansage machen, die ich gerade vergessen habe, aber währenddessen wird mein Gehirn weiter darüber nachdenken. Genau, das eine ist ganz wichtig, wenn ihr online Fragen stellt, dann könnt ihr das über den Chat machen. Und falls der Chat dann eure Frage aufzeigt, wird Alina das vorlesen. Wenn das für euch nicht funktioniert, weil das eine Barriere für euch ist, dann könnt ihr das gerne auch in Gebärdensprache stellen und dafür nutzt ihr die Funktion Handheben in Zoom und dann werdet ihr aufgerufen. In dem Fall werden wir aber euer Bild hier im Raum sehen und wir freuen uns schon drauf. Das ist nur soweit wichtig zu wissen, dass es dann halt eben auch mit übertragen und aufgezeichnet wird. Und falls ihr vor Ort fragt, würden wir euch gerne das Mikrofon in die Hand drücken und wenn ihr in DGS sprechen wollt, dann können die Dolmis das wiederholen in gesprochener Sprache, damit wir, die so wie ich nicht gut im DGS sind, eure Frage auch mitkriegen. Genau. Und das so kurz als technische Durchsage. Und währenddessen habe ich über deine Antwort nachgedacht. Und ja, vielleicht sind das auch so Koalitionen, die einfach manchmal für bestimmte Momente nur zusammenkommen. Und nur finde ich irgendwie schon so negativ, weil ich finde es toll, wenn wir zusammenkommen, um etwas Spezifisches zu thematisieren, zu benennen, zu bekämpfen oder für etwas zu kämpfen. Ja, und ich finde, Geschichte ist da irgendwie auf eine tragische Art und Weise ein total, total wichtiger Punkt, weil mir ist sofort aufgefallen, dass ja mit den schwarzen Menschen, die NS-Zeit überlebt haben oder die in der NS-Zeit umgekommen sind, eben auch Behinderung und Schwarzsein ineinander floss. Also zum Beispiel Fasia Jansen, wir sind gerade in Hamburg, deswegen muss ich über Fasia sprechen, sonst kriege ich Ärger von den Fasia Jansen-Göttern. Völlig zu Recht, war ja irgendwie schwarze Freiheitskämpferin und wurde ja auch zur Zwangsarbeit verpflichtet, weil sie als Behinderte in der NS-Zeit nicht als wertvoll genug galt für den regulären Arbeitsmarkt und hat dann im KZ in der Küche gearbeitet. Und das ist irgendwie, finde ich, auch manchmal wichtig zu benennen, so dieses, es gibt ja auch einfach Menschen, die genau an dieser Schnittstelle leben, die irgendwie als schwarze behinderte Person Frau sein erleben und dann all das gemeinsam erfahren als Geschichtserfahrung. Fasia zum Beispiel, da wurde nicht anerkannt, dass sie als Behinderte unterdrückt worden ist in der NS-Zeit, weil es hieß, dass es ja normal war, damals für die Zeit als schwarze Person so behandelt zu werden. Also wird es dann auch so gegeneinander ausgespielt quasi. Und deswegen finde ich das total gut und wichtig zu hören, dass es dieses Zusammenkommen immer wieder gibt in Bezug auf Themen und dieses Anerkennen von,
hey, wir waren nicht die einzige Gruppe, sondern da gab es auch ganz viele andere Gruppen, die den gleichen Gewaltapparat, damals eben den NS-Apparat, erlebt haben, teilweise nicht überlebt haben oder teilweise eben zwangssterilisiert überlebt haben. Deswegen vielen Dank dafür. Ich stelle nochmal die Frage, gibt es im Chat eine Frage oder im Raum? Eine Frage sehe ich im Raum, im Chat keine Frage. Okay, dann einmal das Mikrofon dorthin. Dankeschön.
Hallo. Genau, ich habe auch eine Frage an Udo Sieg. Sirk, und zwar habe ich vor einiger Zeit bei YouTube so eine Talkshow, ich glaube, die war auch so aus den 80ern gefunden. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, welches Format es genau war, aber da war der Schauspieler Peter Radke zu Gast, da wurde eben in großer Runde diskutiert über Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft. Das war eine ewig lange Show, die ging so 2 Stunden oder so. Und da habe ich mich so gefragt, wie hat sich das eigentlich verändert im Laufe der Zeit über Menschen mit Behinderung, wie die Gesellschaft darüber diskutiert, wie man miteinander umgeht, wie sehr das vielleicht auch aus dem Zentrum der Diskussion irgendwie rausgerückt ist. Also mir kam das irgendwie so relativ offen vor, auch im Umgang miteinander, in der Sprache miteinander, und das hat mich total erstaunt. Und da wollte ich mal so direkt fragen, wie Sie das wahrnehmen, weil Sie ja wirklich auch im Zentrum dieser Diskussion in den 80ern waren und ja immer noch sind.
In den 80er Jahren hatten wir den Vorteil, dass wir ganz anders waren. Und die Medien brauchen solche Leute, um ihre Veranstaltung attraktiv zu machen. Es gab ja bis 1980 so gut wie niemanden, der gesagt hat, hey, Behinderung ist schön. Und wenn ihr ein Problem mit mir habt, dann ist es euer Problem. Und wenn du das nicht glaubst, dann ist es voll. Und diese Form von Provokation ist natürlich genau das, was Medienleute brauchen. Deswegen haben einige aus der Gruppenbewegung, die sowas gut konnten, provozieren und argumentieren gleichzeitig, die haben dann regelmäßig in Talkshows oder ähnliche Veranstaltungen teilgenommen. Wir haben es schon aber auch manchmal, nicht immer, manchmal reflektiert. Was machen wir da? Und wann macht es Sinn? Und ist man nicht irgendwann einfach nur so ein behinderter Mensch für alle Fälle? Der dann meint, ja, brauchen wir irgendeinen behinderten Person für dieses Thema? Ja, da ist das der Peter Radke. Oder da ist der Franz Christoph. Das waren die populären Figuren in den 80er Jahren jedenfalls. Und vielleicht ein Beispiel. Ende der 80er Jahre kam mit dem sogenannten Ethiker Peter Singer aus Australien in Deutschland wieder die Diskussion auf den Tisch, darf man behinderte Neugeborene töten? Wir haben gegen den Auftritt von dem Singer erfolgreich protestiert. Ja, der Erfolg war da, aber der Erfolg war nur kurzfristig. Wir haben gesagt, sowas diskutieren wir nicht. Es ist indiskutabel, ob man behinderte Neugeborene töten darf. Dieser Erfolg war nun kein Erfolg, weil fast alle großen Medien haben das Thema aufgegriffen. Auch Fernsehen. Veranstaltung hier, Veranstaltung dort. Und dann war irgendwann für uns die Frage, wie verhalten wir uns? Erstens können wir nicht alle Veranstaltungen sprengen oder verhindern. Zweitens, die Diskussion wird geführt, ob wir wollen oder nicht. Und dann war die Frage, beteiligen wir uns daran mit unseren Argumenten? Oder bleiben wir bei der Position, diskutiert wird nicht. Und das ist ein Beispiel, wo wir auch keine eindeutige Linie hatten. Manche haben gesagt von uns, gut, wir müssen da mit Argumenten gegenhalten, wir müssen quasi mitdiskutieren. Und andere haben gesagt, nee, bei diesem Thema bleibe ich auf dem Standpunkt, das ist undiskutierbar. Ja. Also das zeigt so ein bisschen den Widerspruch, wenn wir mit Medien zu tun hatten, im Hintergrund stand immer das Event für die Medien. Weil das kannst du heute genauso beobachten. Es gibt viele Themen, die Behindertenpolitik ausmachen. Also die meisten Themen sind für die Medien so langweilig, dass sie das gar nicht erst anfassen.
Ja, danke dir. Ich habe das Gefühl in Bezug auf das, wo wir jetzt gerade stehen, ist, dass es fast so eine Strategie ist, dass alles, was mit so Rechten und Behinderungen zu tun hat, mittlerweile so kompliziert ist, dass du das gar nicht gut thematisieren kannst, was daran gerade scheiße ist. Also ich kann irgendwie mit jemandem, der es schon mal beantragt hat, das persönliche Budget, mit dem kann ich irgendwie darüber reden, warum das scheiße ist. Aber wenn ich das mit einer neuen Person bespreche, oder wenn ich das jetzt versuchen würde, hier auf dem Panel zu erklären, dann müsstet ihr alle auf jeden Fall viele Nachfragen stellen und das wäre ganz schön kompliziert und wir müssten uns Formulare angucken und ne, so ist irgendwie uns mit den verschiedenen Modellen von Behinderung beschäftigen und da zu politisieren, finde ich total schwer, muss ich auch echt sagen, dass ich das total schwer finde, weil sich das halt gefühlt mittlerweile so versteckt hinter so komplizierten Konstrukten, die dann auch irgendwie immer, ne, wie du gesagt hast, so dieser Budenzauber Inklusion, also das heißt dann irgendwie, das Inklusionspapier zur Integration des Sonderantrages der Entinderung oder so. Und dann irgendwie zu erklären, warum das scheiße ist, ist halt total schwer, ohne irgendwie ein Juraseminar draus zu machen. Genau, und irgendwie so ein Spruch, also ne, wie dieses jedem Krüppel sein Knüppel, so. Mir ist das auch begegnet, ich habe mich auf die Krüppelbewegung bezogen und dann kam eine nicht behinderte Person zu mir und hat gesagt, ich dürfte das nicht sagen. Es wäre ja ganz unmöglich von mir, die Bewegung so zu nennen und so weiter und so fort. Und es ist so, es gibt so viele Scheindebatten und so viele Verkomplizierungen, dass ich das Gefühl habe, wir kleben irgendwie in so einem Spinnennetz und versuchen daraus heraus irgendwie Politik zu machen. Ja, und trotzdem, wenigstens werden wir nicht mehr so viel vorgeführt. Wir werden einfach gar nicht mehr eingeladen.
Naja, also vor 45 Jahren, da wussten wir, Podium sprengen,
ja,
weil das Thema über behinderte Menschen ging, aber niemand von uns eingeladen war. Das sieht heute Abend schon anders aus.
Ja. Total, das sieht heute Abend anders aus.
Ich würde jetzt nicht sagen, es hat sich nichts verändert. Was mir wichtig ist, und das finde ich tatsächlich spannend, ist die Frage, wie sich das Bewusstsein verändert hat, der Leute, die ganz normal in der Stadt oder auf dem Land wohnen, wie reagieren sie auf uns? Und das finde ich spannend, nach wie vor spannend, weil das ist für mich nach wie vor ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, um Behindertenpolitik zu betreiben. Also die Normalitätsvorstellungen, die die Menschen haben und die variieren, die verändern sich, aber sie haben eine Basis, die nach wie vor auswandern wirkt. Und zwar das Denken, nicht die Institutionen, sondern das Denken der Menschen, die wir täglich treffen. Ja. Und an der Stelle, glaube ich, kann man noch eine ganze Menge bewirken. Muss man auch.
Also wie wir dargestellt werden, wie wir uns darstellen.
Wie die Leute reagieren, wenn sie mich sehen.
Ja.
Das hat sich so doll nicht verändert in den letzten 50 Jahren schon. Ja. Es hat sich rumgesprochen, es ist politisch nicht korrekt, wenn die Leute gnadenlos ansetzt. Ja. Aber heute geht es dann eher aus den Augenwinkeln. Und was ist vorsichtiger? Ja. Die Realität ist, ich bin nach wie vor eine Faszination. Und damit muss man umgehen. Wenn man das nicht gelernt hat, dann endet man wieder in der Dankbarkeit. Und was mir eben wichtig ist, deswegen sage ich das hier jetzt so ausführlich, ist, dass wir nach wie vor die Normalität mit uns konfrontiert.
Ja. Ja, ich finde, das ist ein total guter Punkt, diese Reibung zu suchen, die Konfrontation zu suchen und dann vielleicht dahin die Kräfte zu lenken. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, das werden auch einige andere Leute für sich mitnehmen, dass das so ein Gradmesser sein kann, wo Aktion noch Wirkung zeigt. Weil ich glaube, das ist wirklich das, wie du gesagt hast, so, wir brauchen die Bestätigung, dass das, was wir tun, zu irgendwas führt. Sonst werden wir irgendwie müde und sonst wird es einfach zu viel. Danke dir auf jeden Fall für den Punkt. Ich würde jetzt noch mal öffnen für eine letzte Frage. Dann sind wir auch schon am Ende von unserem Zeitkontingent. Gibt es eine Frage im Saal, im Gedanken oder im Chat? Mit? Okay. Mal das Mikrofon dahin. Dankeschön.
Ja, hier ist eine Frage von Ruschin Kessler. Woher kommt die Abneigung gegen das Wort behindert bzw. Behinderung? Krüppel ist eindeutig eine diskriminierende Bezeichnung und ihr habt ihn euch für den Protest wieder angeeignet. Behindert im Sinne des sozialen Modells, in Klammern, man wird durch Strukturen, Bauliches und Gesellschaft behindert, Klammer zu, als sogenannte Zustandsbeschreibung oder auch als Identitätsmerkmal würde ich nicht als diskriminierend verstehen und nutze es auch selbst. Auch lieber die Bezeichnung behinderter Mensch statt Mensch mit Behinderung, wo die Behinderung von der Person / Identität getrennt wird, in Klammern, als ob das möglich sei. Euphemismen lösen das Problem ja vermutlich auch nicht oder machen es, wie im Fall von Handicap, nur schlimmer. Was macht Mensch mit Beeinträchtigung so viel besser?
Ich habe keine Antwort auf diese Frage.
Ja, die Frau hat recht. Die Frau hat recht. Weg. Okay. Wir haben das Wort Krüppel benutzt, absichtlich und gezielt, um zu provozieren. und um Nachdenken anzuregen. Vorher hieß es die Behinderten. Das war erstens geschlechtsneutral. Die Behinderten hatten kein Geschlecht. Zweitens haben wir gesagt, Behinderung ist ein allgemeiner Ausdruck. Der Fußballspieler wird vom Gegenspieler beim Torschuss behindert. Der Nebel behindert den Verkehr. Und dann gibt es da irgendwie auch so Menschen, die sind behindert. Aber dieses Wort war behindert, wird nicht ausgedrückt, was die Leute tatsächlich über uns denken. Und das Wort Krüppel drückte viel mehr aus, was die Leute über uns denken und dachten. Deswegen haben wir das Wort benutzt. Diese Provokation hat nicht mehr funktioniert nach 6, 7 Jahren, als dann das Personal in der sozialen Arbeit angefangen hat, von den Krüppeln zu reden. Da war die Provokation futsch. Ja, und macht auch keinen Sinn mehr. Wie nennen wir uns dann? Da haben wir gesagt, gut, wir gehen zurück, oder ich zumindest, gehe zurück auf behinderte Frauen, behinderte Kinder, behinderte Männer. Mit der Erklärung, die eben auch schon gesagt worden ist, Behinderung ist eigentlich eine soziale Kategorie. Und hat mit mir als Person, als Mensch, erstmal nichts zu tun. Warum ich es dann trotzdem oft noch sage, ist die Alternative, Menschen mit Besonderheiten, Menschen mit Beeinträchtigung und was weiß ich, was sich da alles überlegt wird, ja, hat alles im Bewusstsein der Leute, die dieses Wort hören, einen negativen Zweck. Beeinträchtigung ist negativ. Ja? Einschränkung, sagen manche, ist negativ. Und deshalb wechsle ich manchmal zwischen behinderten Personen und Menschen mit Beeinträchtigung, weil das Letzte sich langsam einbürgert. Das Erste finde ich nicht gut, habe mir schon nichts Besseres eingefallen. Ja, ich hoffe, das war die Antwort.
Ja, gibt es noch eine Frage im Chat? Wir könnten noch eine Frage annehmen, aber dann ist unsere Zeit für heute vorbei. Gibt es eine kurze Frage?
Okay. Es ist keine Frage, sondern ich sehe es eher als einen Einschub. Hier schreibt eine Person, ich habe eine Beeinträchtigung und werde behindert.
Mhm. Ich finde das irgendwie spannend. Ich finde das auch wichtig, über Begriffe zu sprechen und damit verdiene ich auch mein Geld, also ist das auch gut, dass ich das wichtig finde. Aber ich möchte da trotzdem kurz auf Angela Davis verweisen, die gesagt hat, solange wir immer nur Reformen machen, aber sich nichts an der Struktur ändert, ist es auch Wurst, wie wir das nennen. So, also sie hat nicht Wurst gesagt, weil sie spricht auf Englisch, das wäre sehr lustig, wenn sie das gesagt hätte. Aber das war jetzt meine lapidare Übersetzung. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so eine Ratlosigkeit, was diese Begriffe angeht, weil ich will, dass sich die Strukturen verändern. So, und das, was provoziert, das, was aufmerksam macht, werde ich in dem Moment verwenden. Und so ein bisschen wie in der Fashion, sage ich mal, da gibt es ja auch den 40-Jahre-Zyklus und den 20-Jahre-Zyklus, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt sage, wir arbeiten heute im Seminar zur Krüppelzeitung, dann fällt allen Leuten erstmal alles aus dem Gesicht und das finde ich gut. Und das kann sein, dass es in 5 Jahren schon wieder ganz anders ist. Und vielleicht gibt es, ich glaube, diese Suche nach dem richtigen Wort ist gar nicht so schrecklich zielführend. Ich glaube, ich finde es wichtiger zu gucken, warum hat wer wann was benutzt, mit welchem Effekt. So. Und den Effekt zu suchen. Weniger das richtige Wort. Ich möchte eigentlich nicht das richtige Wort finden für meine Unterdrückung. Ich möchte, dass die Unterdrückung aufhört. Ich will nicht in die richtige Schublade passen. Genau. Und das so meine sehr losen Gedanken dazu. Udo, hast du noch ein letztes Wort für uns oder soll ich verabschieden? Okay. Dann möchte ich dir ganz toll erstmal dafür danken, aus ganz egoistischen Gründen, dass ich dir so viele Fragen stellen durfte heute. Und du uns so mitgenommen hast, einfach auch auf so eine kleine Zeitreise, weil ich glaube, wir müssen nicht jede Erfahrung nochmal neu machen. Und deswegen, jetzt kommt mein Buchplug. Kauft online und kauft hier vor Ort bitte unbedingt die Bücher von Udo und von allen aus den Bewegungen, weil das sind kleine Archive zum mit rumtragen, die ihr jetzt lesen könnt und dann einfach in 10 Jahren euch nochmal anschauen könnt und daraus lernen könnt. Und mit jedem Mal lesen werdet ihr andere Erkenntnisse darin finden. 3 kleine Archive sind sogar heute schon hier vor Ort, die jeweils 15 Euro kosten, die Udo in den letzten Jahren rausgegeben hat, wo ihr zur Geschichte behinderter Menschen lernen könnt, nochmal zu spezifischeren Aspekten. Ich möchte euch noch kurz auf eine Umsonstbroschüre aufmerksam machen, die ihr im Internet finden könnt. Die wurde rausgegeben von Locals United, die heißt Verrücktes Klima, behinderte Lösungen, wo auch unter anderem über die Krüppelbewegung geschrieben wird, aus einer sehr, sehr jungen Perspektive, was auch ziemlich cool ist. Mhm. Genau, die sieht so aus, ich habe eine dabei, eine kann ich verschenken. Ansonsten gibt es die für Oma online. Und ja, damit sind wir am Ende angekommen. Und stellt weiter Fragen und ja, geht einfach über die Generation hinweg unbedingt in Kontakt. Wir können nur aneinander lernen und uns streiten und durch Streiten lernen. Also eigentlich gibt es ja nur Gewinner. Deswegen vielen Dank fürs Dabeisein und ja, auf weitere gute Gespräche und dank dir fürs Beantworten der Fragen.
Gerne, gerne.
Danke an Kampnagel und danke an die Orga. Ja, damit sind wir, glaube ich, gut in einen Montag gestartet. An alle BerlinerInnen, an einen kämpferischen Montag gestartet. Und genau, kommt gut heim oder gut zur nächsten Demo.